Deutschlandfunk. Agenda.
Heute mit Petra Enzminger am Mikrofon. Herzlich willkommen. Ja, die Verhandlungen von SPD, Grünen und FDP zur Bildung der ersten Ampelkoalition im Bund sind abgeschlossen. Sie haben es gerade in den Nachrichten gehört. Heute Nachmittag stellen sie ihren Vertrag vor, die Parteien. Und kommt es zur Ampel, so erwarten nicht wenige, dass es mit der Energiewende zügig vorangeht. Zügiger, muss man vielleicht sagen. Und die Klimaschutzziele für die kommenden Jahre ehrgeiziger verfolgt werden. Aber dass es nicht so einfach ist, politisch gesetzte Ziele auch zur Wirklichkeit werden zu lassen. Davon können diejenigen ein Lied singen, die mit der Umsetzung beschäftigt oder von ihr betroffen sind. Kommunen also, kleine Betriebe, große Unternehmen, die Bürgerinnen und Bürger auch, die entlang geplanter Stromtrassen oder in einer windreichen Gegend leben. Über all das werden wir heute hier sprechen in der Agenda. Die Klimaneutralität bis zum Jahre 2045 zu erreichen, das ist das politisch gesetzte Ziel. Wirklich umsetzbar in Wirtschaft und Gesellschaft? Dieser Frage gehen wir heute nach. Und wenn Sie uns berichten wollen, wo Sie schon einmal beobachtet haben, dass Pläne und Ideen, die helfen sollen, das Klima zu schützen, an der Wirklichkeit vielleicht vorbeigehen, dann rufen Sie uns doch an und erzählen Sie uns davon hier in der Agenda im Deutschlandfunk. Die kostenfreie Telefonnummer, die Sie dann wählen müssen, lautet folgendermaßen: 00800 4464 4464. Noch einmal 00800 4464 4464 und Sie können uns auch eine E-Mail schreiben, dann an diese Adresse agenda@deutschlandfunk.de. Und wir werden im Laufe der Sendung verschiedene Gesprächsgäste zu unterschiedlichen Aspekten dazu schalten, aus dem Handwerk etwa, der Wasserstoffforschung. Und bereits in der Leitung ist Ingbert Liebing, Hauptgeschäftsführer des Verbands Kommunaler Unternehmen. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen, Frau Enzminger.
Andreas Kuhlmann ist gerade dazugestoßen. Er ist Vorsitzender der Geschäftsführung der Deutschen Energieagentur. Grüße auch Sie ganz herzlich.
Ja, hallo, schönen Gruß aus Berlin.
Die Deutsche Energieagentur, kurz DENA, die wir vielleicht erst einmal kurz vorstellen. Die Gesellschafter der DENA sind die Bundesrepublik Deutschland und die KfW Bankengruppe, habe ich gelesen bei Ihnen im Netz. Eine bundeseigene Agentur, die welche Aufgabe hat?
Na, wir arbeiten an der Schnittstelle zwischen Wirtschaft und Politik, haben mittlerweile so knapp 400 Kolleginnen und Kollegen und wir versuchen aus der Praxis kommend letztendlich auch Empfehlungen für die Politik zu erarbeiten und ja am Gelingen von Energiewende und Klimaschutz mitzuwirken.
Also die Energiewende auch voranzutreiben, das ist
auf
das
jeden
Ziel.
Fall.
Mhm. Genau. Klimaneutralität als Ziel, wirklich umsetzbar in Wirtschaft und Gesellschaft, so haben wir die Sendung heute überschrieben. Wie der Weg dahin geht, das ist unter anderem im Klimaschutzgesetz ja beschrieben, dass im Mai noch einmal nachgebessert wurde. Bis 2045, ich habe es gesagt, soll Deutschland klimaneutral werden. Andreas Kuhlmann, was sind das, was sind für Sie die zentralen Punkte dabei? Also was sind die Kernziele?
Naja, das ist nicht so leicht in wenigen Sätzen zu beschreiben, weil wir wirklich sehr viele Dinge gleichzeitig anpacken müssen. Ganz klar und unheimlich wichtig ist der Ausbau der erneuerbaren Energien. Aber ebenso wichtig ist, dass wir gute Infrastrukturen schaffen. Die Netze zum Beispiel, auch bei Digitalisierung, das gehört auch mit dazu, und auch in der Administration schneller werden, besser organisieren, mit großer Kraft daran gehen und das Projekt Energiewende und Klimaschutz wirklich auch als Erneuerungsprojekt ansehen. Das ist dringend erforderlich. Wir müssen ein bisschen raus aus dieser defensiven Haltung. Denn es geht wirklich um die Zukunft. Andere Länder haben sich auf den Weg gemacht und insofern ist es eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe mit vielen einzelnen Punkten.
Und es ist ein wirklicher Umbruch. Sie haben als Chef einer bundeseigenen Agentur vielleicht das Ohr auch näher an den Arbeitsgruppen der Koalitionsverhandler da gehabt. Gestern meldete die Nachrichtenagentur Reuters, dass sich die drei Parteien auf den Ausstieg aus der Kohleverstromung auch bereits im Jahr 2030 geeinigt hätten. Heute Nachmittag wissen wir es genau, aber Ihr Informationsstand, ist das wahrscheinlich?
Ach, zu Informationsstand und so kann ich natürlich nichts sagen. Aber es ist natürlich trotzdem wahrscheinlich, weil, wissen Sie, so schwierig das ist, den Kohleausstieg oder den vorzeitigen Ausstieg aus der Kohleverstromung hinzubekommen, es ist unabdingbar. Ich kenne keine einzige Studie, die darlegt, wie wir die Klimaschutzziele im Jahr 2030 erreichen können, wenn wir noch so viel Kohleverstromung im Netz haben. Das muss also passieren, aber, und das ist uns wichtig zu sagen, es ist wirklich sehr schwierig. Zunächst mal müssen wir den Strukturwandel in den betroffenen Regionen beschleunigen. Wir brauchen erneuerbaren Ausbau, wir brauchen viel mehr Netze, als wir gegenwärtig denken. Wir müssen über Redispatch nachdenken, also so lauter technische Fragen, die da auch eine Rolle
Redispatch
spielen.
Redispatch müssen wir vielleicht nochmal kurz erklären.
Ja, da geht es um den Ausgleich von Kraftwerken, damit die Netzstabilität gehalten werden kann. Ist eine technische Sache, aber ist auch nur so als Begriff genannt, weil das eben zeigt, woran man alles denken muss, wenn man eben einfach schneller aus der Kohleverstromung raus will. Wir brauchen auch neue Gaskapazitäten, also Gaskraftwerke und Flexibilitäten, die dann mit Wasserstoff betrieben werden können. Machbar, sehr kompliziert, aber auch unabdingbar, so würde ich sagen.
Das eine Beispiel zeigt schon, wie komplex der Umbau eben tatsächlich auch ist und was alles dranhängt. Wir werden hier in der Sendung auch nicht alle Details und alle Punkte aufgreifen können, die da möglicherweise auch zu kleinen Stolpersteinen werden, damit es zügiger vorangehen kann mit dem Klimaschutz und der Klimaneutralität. Aber wir werden einige Punkte, denke ich, auch erklären und aufgreifen können. 00800 446 4464, die kostenfreie Telefonnummer, wenn Sie sich beteiligen mögen. Sie haben es gerade ja geschildert, es gibt einiges zu beachten, allein schon, wenn wir die Kohleverstromung beenden wollen, wenn wir da aussteigen werden. Wenn wir an der Kohle noch mal ganz kurz festhalten, 2030 anstatt wie bislang geplant Abschaltung des letzten Kohlemeilers bis spätestens 2038. Das ist auch eine Herausforderung für die Industrie. Sollte das beschlossen werden, mit Blick auf unsere Fragestellung heute, wirklich umsetzbar? Andreas Kuhmann, wo sehen Sie die größte Hürde?
Ja, dass wir den Ausbau der Erneuerbaren schnell hinbekommen müssen, dass wir den Ausbau der Netzinfrastruktur schnell hinbekommen müssen und dass wir letztendlich auch die Wärmeversorgung noch klären müssen, für die Kohlekraftwerke immer noch zuständig sind, und den Strukturwandel in den betroffenen Regionen. Das sind so mal die Kernbegriffe. Und dahinter verbergen sich wirklich sehr komplizierte Aufgaben. Zum Beispiel beim Netzausbau haben wir mit unserer aktuellen Studie erarbeitet, dass wir alles das, was wir gegenwärtig für das Jahr 2035 geplant haben, schon im Jahr 2030 fertig haben müssen und noch viel mehr. Also das ist so ein Beispiel. Ich will aber auch ausdrücklich sagen, das sind alles Punkte, die kann man managen. Sie erfordern nur maximale Konzentration, gutes Management, gute Organisation und wirklich auch einen echten Willen, das gut anzugehen. Und so verhält es sich mit vielen anderen Projekten eben auch. Und das macht es insgesamt dann so kompliziert.
Und wir müssen uns ganz stark konzentrieren, dass wir vor lauter Aufgaben dann den Kern nicht aus dem Auge verlieren. Ingbert Liebing, Sie sind der Hauptgeschäftsführer des Verbands Kommunaler Unternehmen. Auch da kurz zur Erklärung: Ihr Verband vertritt die Interessen kommunaler Unternehmen, die für die Energieversorgung, die Wasser- und Abwasserwirtschaft, die Abfallwirtschaft unter anderem zuständig sind. Wo trifft Klimaschutzpolitik auf kommunale Infrastruktur?
Sehr vielfältig. Das erste Stichwort hat Herr Kuhlmann ja auch schon angesprochen. Wenn wir die erneuerbaren Energien deutlich ausbauen wollen, dann brauchen wir dafür auch die Netze, in die dieser Strom eingespeist wird. Die öffentliche Diskussion richtet sich ganz oft über die großen Stromautobahnen, die den Strom von Norddeutschland nach Süddeutschland führt, insbesondere den Strom von Offshore-Windparks.
Aber Stromtrassen.
Das sind die großen Stromtrassen, die Übertragungsleitungen. Aber 95% des Stroms und der Anlagen zur Erzeugung von Strom aus erneuerbaren Energien, die werden an die Verteilnetze vor Ort angeschlossen. Und dort brauchen wir genauso den Ausbau. Das sind nicht die großen Projekte, aber in der Fläche ist es noch mindestens genauso herausfordernd. Und wenn wir Dinge, die wir bisher mit Benzin gemacht haben, mit Diesel im Verkehr elektrifizieren wollen, wenn wir im Wärmebereich, was bisher mit Gas stattgefunden hat, in Teilen auch mit Strom machen wollen, dann brauchen wir dort auch die Stromleitungen zur Versorgung. Das ist ein sehr komplexes Thema. Auch die Stadtwerke engagieren sich bei diesem Thema, die Energiewirtschaft auf die Klimaneutralität vorzubereiten. Ich beschreibe immer ihre Rolle als die Praktiker und Pragmatiker der Energiewende, denn nichts geschieht, gar nichts geschieht, wenn es nicht vor Ort geschieht. Und das ist eine kommunale Aufgabe.
Und da kommen wir auch gleich nochmal genauer drauf, wo da Ihre Unternehmen auch gefordert sind. Sie waren für die CDU unter anderem Abgeordneter im Bundestag, waren auch hauptamtlicher Bürgermeister der Gemeinde Ostsylt, nun als Interessenvertreter der kommunalen Unternehmen unterwegs. Sie kennen also verschiedene Seiten und auch verschiedene Zwänge, politische Zielsetzung und kommunale Wirklichkeit. Da klafft ja sicherlich, gerade wenn man auf den Klimaschutz guckt, durchaus auch mal was auseinander. Wo am weitesten?
Zum einen ist es mein Vorteil in der Tat, dass ich unterschiedliche Sichtweisen kenne, unterschiedliche Rollen, und das kann nie schaden, wenn man auch sich in die Sichtweise des anderen hineinversetzen kann. Den größten Dissens sehe ich jedenfalls in der Vergangenheit darin, dass sehr ambitionierte Zielsetzungen zwar formuliert wurden, aber wir mit den Instrumenten, mit den Maßnahmen nicht hinterhergekommen sind, diese Ziele auch umzusetzen. Und das ist die wichtigste Erwartungshaltung, die die Stadtwerke haben, die die kommunalen Unternehmen haben an die neue Bundesregierung, dass jetzt erst recht, wenn die Zielsetzungen nochmal verschärft werden, dass dann auch die Instrumente und Maßnahmen mitgeliefert werden.
Die Energiewende ist ein großes Thema bei Ihnen und Ihren Unternehmen. Auf Ihrer Homepage sind dazu 8 Unterpunkte zu finden. Wie drängend ist aus Sicht der kommunalen Unternehmen die Energiewende, die Sie, wie Sie ja sagen, auch erwartungsgemäß jetzt von der neuen Regierung nochmal in einem höheren Tempo erwarten?
Sehr. Ich will es an einer Veränderung deutlich machen, die ich gerade jetzt in dieser Zeit erlebe. Es ist noch wenige Jahre her, da gab es aus der Wirtschaft, von Wirtschaftsorganisationen, von Unternehmen eher die Klage, die Energiewende verteuert den Strom und das ist eine Belastung für die Wirtschaft. Jetzt stehen die Unternehmen bei den Stadtwerken auf der Matte und sagen, wir wollen zertifizierten Grünstrom, wir wollen unsere eigene Produktion klimaneutral umstellen. Das wollen wir auch nachweisen gegenüber der Gesellschaft, gegenüber der Öffentlichkeit, und liefert uns bitte Grünstrom. Verlässlich sicheren Grünstrom. Und deswegen wollen auch die Stadtwerke das ja liefern, was ihre Kunden fordern. Aber dafür brauchen wir eben einen forcierten Ausbau der erneuerbaren Energien.
Und da kommen wir nochmal auf den Punkt Kohleausstieg zu sprechen. Das Ziel, jetzt doch bis 2030 voraussichtlich auszusteigen, unter den Mitgliedern Ihres Verbandes sind ja auch kommunale Energieversorger. Sie haben es gerade angesprochen, also Betreiber auch von Kohlekraftwerken, die welche Bedenken auch bezüglich eines früheren Ausstiegs haben könnten.
Muss ich dazu sagen, dass in der Welt der kommunalen Unternehmen die Kohle nicht mehr die entscheidende Rolle spielt. Da haben schon ganz viele Unternehmen in den vergangenen Jahren umgestellt. Da hat Gas eine ganz andere Bedeutung. Aber es gibt noch einige Unternehmen in der Tat, die Kohlekraftwerke betreiben. Und die sagen, ja, es geht, früher auszusteigen. Aber es muss zwei Prämissen geben. Erstens, dass gerade bei den jüngsten Kohlekraftwerken, die erst wenige Jahre am Netz sind, dann auch der Ausfall entschädigt wird. Das ist kommunales Eigentum. Die haben ihre Investitionskosten noch nicht verdienen können. Die jetzt noch früher vom Netz zu nehmen, stellt dort schon eine gewaltige Belastung dar. Und das Zweite ist, wir dürfen nicht nur über Ausstieg reden, sondern müssen uns auch mit dem Umstieg, mit der neuen Welt beschäftigen. Und Versorgungssicherheit muss gewährleistet sein. Wenn in den nächsten wenigen Jahren, 2-3 Jahren, mit Kernenergie und den nächsten Kohlekraftwerken 15 Gigawatt Leistung, gesicherte, verlässliche Leistung vom Netz gehen, ohne dass dafür Ersatz kommt, und volatile Einspeisung von Wind und Solar ist da eben nicht die ausreichende Sicherheit, dann brauchen wir dafür vorübergehend neue Gaskraftwerke, die perspektivisch mit Wasserstoff gespeist werden können. Aber diese gesicherte Leistung brauchen wir dann auch. Das sind die beiden Voraussetzungen dafür, dass ein forcierter Kohleausstieg auch gelingen kann.
Das ist ja auch ein Punkt, der immer wieder auch angesprochen wurde in der Vergangenheit, wenn es um den Kohleausstieg ging. Die Kohle auch als Brückentechnologie, wenn der Ausstieg bis 2030 kommt. Wie schwierig ist es, die Lücke in dem relativ kurzen Zeitraum in der Energieversorgung zu schließen? Andreas Kuhlmann, als Chef der Deutschen Energieagentur, kennen Sie die Studienlage. Und je nach Auftraggeber ist es gar kein Problem, früher auszusteigen, bis nahezu unmöglich. Was sagen Sie?
Ja, genau dazwischen ist die Wahrheit natürlich. Also wie gesagt, es gibt viele Dinge, die zu managen sind, und ich glaube, das war auch der Grund, warum in dem Sondierungspapier der Ampelkoalition ja auch so eine gewisse Einschränkung der Möglichkeit auch genannt wurde. Wenn die einzelnen Aspekte nicht gelingen, wird es schwieriger werden. Ja, dann werden wir vielleicht länger brauchen. Aber was ich auch, also ich bin jetzt gar nicht so skeptisch, weil was wir die letzten Jahre auch schon gesehen haben, dadurch, dass sich der Preis für die CO2-Zertifikate aus dem Zertifikatehandel so stark gesteigert hat, sind in der Vergangenheit auch schon viele Kohlekraftwerke marktgetrieben aus dem Netz gegangen. Und die Kraftwerke, die da sind, die produzieren dann auch teilweise gar nicht mehr so viel Strom. Also jetzt vielleicht in dieser besonderen Situation, die wir jetzt haben, schon. Das heißt, es funktionieren auch einige Mechanismen jetzt schon. Aber die vielen Punkte, die wir jetzt schon ein paar Mal genannt haben, die müssen eben gut gemanagt und geregelt werden. Und da muss sich jeder darüber klar sein, jetzt einfach nur zu fordern, dann und dann muss dies und jenes geschehen. Das hatten wir die letzten Jahre jetzt genug. Ne? Da haben wir jetzt immer über Metaziele gesprochen und Zielverschärfungen. Jetzt ist wirklich Zeit für die Praktika und für die vor Ort letztendlich das umsetzen müssen. Da hat der Herr Liebing absolut recht. Und da hoffe ich doch, dass der Koalitionsvertrag da auch gute Impulse gibt. Aber werden wir heute Nachmittag ja sehen.
Da sind wir alle sehr gespannt. Die Energiewirtschaft ist der größte CO2-Produzent im Land. Bis 2030 soll da nach dem nachgebesserten Klimaschutzgesetz der CO2-Ausstoß im Vergleich zu 1990 um 65% reduziert werden. Da heißt es im Prinzip, es geht um jede eingesparte Tonne. Die Braunkohle haben wir angesprochen, die Erneuerbaren müssen ausgebaut werden, aber da hakt es ja auch. Greifen wir zum Beispiel die Windkraft auf, zu wenig Flächen, lange Planungsverfahren, viele Klagen und dann gerade für die Grünen ja ein Zielkonflikt auch, den wir nicht außer Acht lassen dürfen, Konflikte mit dem Arten- und Naturschutz. Trotzdem lesen wir im Sondierungspapier von SPD, Grünen und FDP, dass für die Windkraft an Land 2% der Landesflächen ausgewiesen werden sollen. Ingbert Liebing, nochmal mit den Erfahrungen. Ich habe ein paar Stichpunkte genannt, Widerstände aus der Bevölkerung etc. Wie erleben Sie das bislang? Auch die schwierige Planungsverfahren und Abstandsregelungen, die wir ja haben.
Genau. Die kommunalen Unternehmen unterstützen diese Zielsetzung, 2% der Landesfläche für Wind onshore auszuweisen. Dafür bedarf es aber einer wirklich engen Vereinbarung zwischen Bund und Bundesländern, aber dann auch der kommunalen Ebene zur Umsetzung. Hier erwarten wir vom Koalitionsvertrag Konkretisierungen, wie denn dieses 2% Flächenziel auch erreicht werden kann. Ich selber komme ja aus einer Region in Nordfriesland an der schleswig-holsteinischen Westküste, wo wir die größte Dichte von Windkraftanlagen und die höchste Akzeptanz in der Bevölkerung haben, weil wir eine sehr starke Bürgerbeteiligung seit fast 30 Jahren organisiert haben. Und das ist ein wesentlicher Schlüssel, wenn die Menschen in der Region auch einen Vorteil von einer Entwicklung, von einer Veränderung haben, dann sind sie auch eher bereit, diese Veränderung zu akzeptieren.
Die Abstandsregeln mindestens 1000 Meter von Wohngebäuden entfernt, unterschiedlich gehandhabt in den Bundesländern. In Bayern gilt sogar die 10H-Regelung, also die Höhe eines Windrads mal 10. So viel Abstand müssen Windräder in Bayern zur nächsten Wohnsiedlung einhalten. Das hat den Anteil möglicher Flächen ja massiv schrumpfen lassen, Andreas Kuhlmann. Auch Sie kennen den Berliner Politikbetrieb als Chef der Deutschen Energieagentur einerseits, aber auch als ehemaliges Bundestagsmitglied für die SPD im Parlament gewesen und im Arbeits- und Sozialministerium waren Sie auch tätig. Wenn wir uns die Realität anschauen und die Zielsetzung der möglichen neuen Regierung, was den Windkraftausbau angeht. Sind die potenziellen Koalitionäre also Träumer, Verklärer oder Visionäre?
Ja, also ich muss erst mal sagen, ich war nicht als Abgeordneter im Bundestag. Ich habe da damals mal gearbeitet, das ist alles schon lange her. Oh, okay. Aber Abgeordneter war ich nicht, das ist kein Problem. Da sind das Träumer oder Visionäre. Nun gut, ich meine, die wir haben die Verträge in Paris unterschrieben und da möchte man ja hoffen, dass alle gewusst haben, was das bedeutet. Wir haben auch in der Vergangenheit viele Dinge schon gemacht. Also es wird viel immer gesagt, wir müssen jetzt endlich anfangen, aber das ist ja jetzt auch falsch. Und wenn ich mal auf gerade Wind und Sonne gucke, klar, in der letzten Legislaturperiode, da haben die sich viel zu viel gestritten und viel zu viel ist liegen geblieben. Aber es wurden auch viele Dinge erkannt, vorbereitet. Beim Wind Onshore, da gibt es 17, 18 Punkte, die man identifiziert hat, die man abarbeiten muss, damit wieder neue Dynamik entsteht. Wir sehen die auch schon langsam wieder kommen. Ich glaube, dass die Delle da wirklich überwindbar ist. Bei der Photovoltaik, da wissen wir auch relativ gut, dass man einige Stellschrauben einfach nochmal weiter lösen muss und da sehen wir schon wieder starkes Wachstum. Also ich bin jetzt erstmal gar nicht so pessimistisch. Ich glaube schon, dass wir da wirklich jetzt neuen Schwung bekommen. Ob der dann in dem Ausmaß sein wird, wie wir ihn brauchen, wird man sehen. Aber wir dürfen auch nicht alles immer so schlecht reden, sonst...
Aber realistisch muss man es ja schon betrachten, weil gerade die 2% sind ja wirklich, also auch mit diesem Zielkonflikt, dem Artenschutz und allem, also ich denke, das ist ein sehr, sehr ehrgeiziges Ziel, wenn wir auch in die vergangenen Monate schauen. Da sind die Flächenausweisungen eher zurückgegangen und in Bayern, ich habe gelesen, 0,05% der Flächen sind überhaupt windkraftfähig mit diesen Regelungen. Da sind wir weit weg von den 2%.
Ja, also nochmal, also ich habe ja gerade versucht, realistisch die Sachen zu beschreiben und die Punkte, die identifiziert wurden, die auch angegangen wurden. Aber klar, das mit der Fläche ist ein Kernproblem. Das sehe ich ganz genauso. Die Abstandsregelungen helfen da nicht, weil solche Dinge kann man eben auch vor Ort ausdiskutieren. Ja, wie kann man eine Kommune beteiligen und was ist eine Kommune, was sind die Bürgerinnen und Bürger dann bereit dafür auch zu tragen? Wie kann man letztendlich das auch alles dafür nutzen, dass Wertschöpfung in einer Region entsteht? Das sind wichtige Fragen und da stehen solche Regelungen eigentlich eher im Weg. Das ist meine Meinung. Ja, es gibt die feste Absprache von allen, sich darum zu kümmern. Auch die Bundesländer sehen das überwiegend ein, dass diese 2% nun mal geschaffen werden müssen, wird man miteinander ausverhandeln müssen, dann werden die Kommunen, also werden die Länder mit ihren Kommunen darüber reden, wer hat welche Pläne wo zu erstellen und dann wird man schauen, wo man landet, wo man nochmal nachhelfen kann. Das wird nicht mit der Unterschrift unter dem Koalitionsvertrag erledigt sein, sondern da wird ein Prozess intensiviert werden, den es schon ein bisschen gegeben hat. Und dann wird man hoffentlich in den meisten Bundesländern auch dazu kommen. Und klar, die Konflikte gibt es, aber das wissen wir auch schon seit langer Zeit. Und wissen Sie, gerade diejenigen, die eben immer über den schnellen Ausbau der erneuerbaren Energien ja auch geredet haben, die werden ja auch mit ihrem Klientel darüber geredet haben, dass es da...
Ich muss hier an der Stelle kurz reingehen, weil die Nachrichten gleich kommen, aber wir reden gleich weiter. Klimaneutralität als Ziel, wirklich umsetzbar in Wirtschaft und Gesellschaft, das ist das Thema heute hier in der Agenda und wir hören uns nach den Nachrichten dann wieder. Um 10.35 Uhr geht es hier im Deutschlandfunk weiter mit der Agenda Klimaneutralität als Ziel, wirklich umsetzbar in Wirtschaft und Gesellschaft. Das ist die Frage, der wir heute hier nachgehen. Was haben Sie persönlich womöglich da schon erlebt? Was erwarten Sie da auch von einer neuen Bundesregierung? Sie können uns weiter anrufen. 00800 4464 4464 ist die kostenfreie Telefonnummer. Oder Sie schreiben uns eine Mail an agenda@deutschlandfunk.de und gerne auch mit einer Rückrufnummer, wenn Sie in die Sendung gestellt werden möchten. Geschrieben hat uns unter anderem Jan Hinrichsen. Selbstverständlich kann das Ziel erreicht werden. Das Klimaziel, Klimaneutralität bis 2045 ist da wohl angesprochen. Allein es fehlt der politische Wille. Die Politik gibt sich alle Mühe, Gründe zu finden, die gegen Wandel sprechen und zelebriert das weiter so. Nach uns die Sintflut, da heißt es dann nicht mehr, es fehlt die gesellschaftliche Akzeptanz. Alle müssen mitgenommen werden. Es darf nicht wehtun und nichts kosten. Unser Wohlstand darf nicht gefährdet werden. Die Freiheit darf nicht eingeschränkt werden und. Unser Hörer meint jedenfalls, es bleibt spannend. Ja, und ein weiterer Hörer hat uns geschrieben, im Jahr 2016 muss es etwa gewesen sein, da wurde in seinem Dorf in Niedersachsen ein Windkraftprojekt auf den Weg gebracht. 10 Nachbarn haben sich zusammengetan und insgesamt 100.000 Euro gezahlt, um eine Gesellschaft zu gründen. Alle Pläne liegen vor, alle Gutachten wurden erstellt, alles wurde bezahlt. Es könnte eigentlich losgehen, einzig die Bundeswehr hatte da noch Bedenken, die wurden dann aber wohl mündlich ausgeräumt. Dann aber bevor es losging, plötzlich erklärte die Bundeswehr, dass dieses Projekt wegen Überflugsrechten doch nicht möglich sei. Er fasst zusammen, 100.000 Euro aus privater Hand für grüne Energie wurden verbrannt. Niemand hilft dem Ort. Wir stehen vor dem Nichts, schreibt der Hörer. Ja, vielleicht an Ingbert Liebing. Sie sind der Hauptgeschäftsführer des Verbands Kommunaler Unternehmen. Ist das etwas, was Sie schon häufiger beobachtet haben?
Ja, leider, ausdrücklich leider. Das erleben auch kommunale Unternehmen. Das erleben Stadtwerke, die selber eigene Windparkprojekte voranbringen wollen. Ich habe neulich gerade ein Stadtwerk im Hessischen besucht, die berichteten von einem 10-jährigen Planungs- und Genehmigungsverfahren und sind so frustriert, die fassen doch kein neues Projekt an. Und genau darum geht es, dass wir vernünftige Flächenplanung bekommen, auf die dann auch Verlass ist, dass dann, wenn man ein Projekt beginnt, muss man wissen, das ist ein Eignungsraum und da habe ich auch die Chance, ein Projekt zu realisieren. Mit vernünftiger Planung lässt sich das auch organisieren. Und genau dieses Beispiel, das Sie jetzt geschildert haben, das darf eben nicht mehr passieren. Mhm. Und da müssen wir aber deutlich besser werden mit allen Beteiligten, ob das die Bundeswehr ist. Aber das geht eben auch um die Genehmigungsverfahren im Zusammenhang mit dem Artenschutz, wo wir standardisierte Verfahren brauchen, damit die Grundsatzfrage nicht bei jedem einzelnen Projekt wieder von Anfang an diskutiert werden muss.
Das heißt, Sie brauchen im Prinzip Rahmenbedingungen, die wirklich auf die sich jeder berufen kann und sagen kann, aber hier steht so und so, wir können das jetzt hier so machen.
So ist es. Mhm. Ganz genau.
Ein Umbau, der
verlässliche Rahmenbedingungen sind entscheidend.
Ein Problem, das wir auch noch ansprechen wollen, ist der Fachkräftemangel. Ein Umbau der Industrie, der Energiewirtschaft, der Mobilitätsanforderungen. Da brauchen wir Ingenieure, da brauchen wir Handwerker, da brauchen wir Softwareentwickler, Fachkräfte auf breiter Front. Dass die nicht unbedingt verfügbar sind, das zeigen uns ja jetzt schon die Zahlen. Wie sieht es mit Rohstoff- und mit Materialbeschaffung hierfür aus? Das ist ja auch noch ein Thema. 00800 446 44464, wenn Sie sich an dieser Sendung beteiligen mögen. Und zugeschaltet ist jetzt Hans-Peter Wollseifer. Er ist der Präsident des Zentralverbands des Deutschen Handwerks, selbst auch Handwerksunternehmer. Guten Morgen.
Ja, guten Morgen, Frau Emsminger.
Haben Sie ein konkretes Beispiel im Kopf, wo Sie selbst oder einen Mitgliedsbetrieb erlebt haben, die politischen Ziele sind gut und ehrenhaft, aber in der Wirklichkeit wird es schwierig?
Ja, in der Wirklichkeit, da wird es schwierig. Ich erlebe das ja jeden Tag. Sie sprachen eben den Materialmangel an, das ist das eine. Aber der Fachkräftebedarf, das ist, glaube ich, das ganz große Problem. Alles andere könnten wir bei gutem Willen in der Gesellschaft und in der Politik in den Griff bekommen. Aber ja, ich nenne vielleicht mal drei Fakten. Qualifizierte Fachkräfte, die werden in der Zukunft mehr denn je gebraucht, um Zukunftsfelder wie Energie- und Mobilitätswende, Klimaschutz, Wohnungsbau, digitalen wie auch den analogen Infrastrukturausbau zu gestalten. Und Klimaschutz, jetzt sage ich das mal für unser Handwerk, für das ich ja tagtäglich antrete, kann es nur mit dem Handwerk geben. Das Handwerk war, ist, bleibt ein unverzichtbarer Umsetzer und damit auch Gestalter bei der Energie- und Mobilitäts- und Umweltwende und bei Umweltschutz und Klimaschutz. Und wir haben dazu einen sehr hohen Bedarf an Fachkräften, wenn es darum geht, Solardächer zu installieren, Ladesäulen für E-Mobilität zu installieren, Windparks einzurichten, zu warten, zu reparieren, Heizungen auszutauschen, in eine energieeffiziente Kühltechnik einzubauen. All das sind Aufgaben. Dafür braucht es qualifizierte Fachkräfte, dafür braucht es Handwerker. Und die fehlen uns in dem Umfang, wie wir sie brauchen, um die Energiewende hinzubekommen, um die Energieziele der Politik auch wirklich zeitig umsetzen zu können.
Mein Job ist hier heute ein bisschen auch Salz in die Wunde zu streuen. Der Fachkräftebedarf steigt, wie Sie es gerade geschildert haben. Wo sind die Azubis?
Ja, wo sind die Azubis? Ich glaube also, dass die Politik das noch nicht so richtig auf dem Schirm hat, dass wir Fachkräfte brauchen und diese Fachkräfte, die bekommen wir nicht aus Drittländern. Über das Fachkräfteeinwanderungsgesetz, ja, das Gesetz ist gut, dass es erlassen worden ist. Da werden auch ein paar tausend kommen, qualifizierte Fachkräfte im Jahr, aber das ist natürlich ein Tropfen auf den heißen Stein. Und auch auf EU-Länder können wir da nicht vertrauen, die brauchen ihre Fachkräfte mittlerweile auch selber, weil also die Wirtschaft in diesen Ländern auch wächst, weil sie prosperiert und wir auch darauf nicht mehr vertrauen können. Wir müssen sie also ausbilden. Die fallen nicht vom Himmel, die müssen wir ausbilden und darauf müssen wir viel mehr den Fokus legen, auf die berufliche Bildung und da brauchen wir im Handwerk sehr viel mehr Unterstützung, wie das zurzeit der Fall ist. Wir brauchen Förderung, wir brauchen attraktive Angebote für Jugendliche und wir brauchen auch einen gesellschaftlichen Bewusstseinwandel. Wir brauchen mehr Anerkennung und Wertschätzung für die Arbeiten, die in der Zukunft die Zukunftsthemen sind und die umgesetzt werden müssen.
Damit auch mehr Auszubildende eben kommen. Ja. Sie haben die Fridays for Future Aktivistinnen und Aktivisten eingeladen, eine Handwerksausbildung zu machen, um das Klima zu schützen, weil Sie sagen, geht ins Handwerk, da schützt ihr das Klima mehr als auf der Straße?
Ja, also Ich glaube, dass es schon gut ist, dass also Fridays for Future die Gesellschaft wachrüttelt und auf dieses Thema wirklich fokussiert. Aber die Jugendlichen, die sind herzlich eingeladen, im Handwerk eine Ausbildung zu machen oder zumindest mal ein Praktikajahr zu machen und dann wirklich Energieschützer zu sein und Klimaschützer zu sein, daran mitzuhelfen, dass der Klimaschutz umgesetzt wird. Nicht nur drüber reden, nicht nur demonstrieren, sondern wirklich persönlich mithelfen. Dazu bieten wir die Gelegenheit, dazu machen wir ein Angebot als Deutsches Handwerk und das habe ich in der Vergangenheit dann auch schon mehrfach geäußert.
Wir sprechen gleich noch auch weiter über das Problem Fachkräftemangel. 00800 4464 ist die Telefonnummer, die Sie wählen müssen, wenn Sie sich beteiligen mögen. Und ein Hörer ist in der Leitung, der jetzt schon ein Momentchen wartet, der Herr aus Eidlingen, Herr Dammenhain. Ist das richtig?
Ja, guten Morgen. Das ist richtig. Guten Morgen, guten Morgen.
Sie haben etwas beizutragen in diese Sendung. Wir sprechen über die Frage, ob die Ziele umsetzbar sind in Wirtschaft und Gesellschaft. Klimaneutralität. Sie haben das Wort.
Also ich denke, in Summe sind die Ziele umsetzbar, aber nicht in den Zeitrahmen, den wir uns selber gegeben haben und den wir uns auch selber eingebrockt haben, dadurch, dass wir aus der Kernenergie aussteigen wollen. Wir zwingen uns damit und wir werden 2022 werden wir dann erleben, dass der CO2-Anstieg nochmal massiv gestiegen ist und wir gar nicht, viele werden sich dann verwundert die Augen reiben und wo, wie kommt das denn? Letztendlich bringen wir uns da in einen Zugzwang und der Herr vor mir hat es gerade eben gesagt, wir haben nicht die Leute, wir haben nicht die Planungsverfahren, wir haben nicht die Bereitschaft insgesamt in der Gesellschaft und da stört mich auch, dass letztendlich immer die Politik dafür verantwortlich gemacht wird. Es ist unsere Gesellschaft, die erstens keine Kernenergie mehr haben möchte, die so viel wie möglich grün haben möchte, aber weiterhin so leben möchte, wie sie bisher lebt. Das muss man einfach mal deutlich sagen. Dann ist ein gesellschaftlicher Wandel notwendig. Der findet aber nicht so schnell statt. Und je mehr wir auf den Zeitplan drücken, desto mehr werden wir erleben, dass die Gesellschaft sich spaltet. Das erlebe ich im Freundeskreis. Und dass wir im Prinzip zu einer Verhärtung der Fronten kommen. Und damit werden wir nie was erreichen. Und noch eine ganz persönliche Sache, was ich noch dazu sagen wollte. Wir machen auch die kleinen Sachen wieder kaputt. Ich hatte mir vor über 10 Jahren einen intelligenten Stromzähler gekauft. Der ist jetzt wieder ausgebaut worden. Ich bin also jetzt wieder zurück in der Steinzeit, weil aus Datenschutzgründen und so weiter, der nicht mehr zugelassen ist. Wir machen es uns im Kleinen wahnsinnig schwer und durch die großen Entscheidungen auch. Das war das, was ich sagen wollte.
Ja, und Sie haben gesagt, Sie glauben nicht, dass wir in dem Zeitrahmen bleiben können. Was würden Sie denn sagen? Was wäre ein realistischer Zeitrahmen?
Ich denke mal, der Zeitrahmen, wir brauchen momentan erstmal eine CO2-Entlastung. Man muss ja mal sehen, was ist wichtig. Wir müssen runter von unserem CO2-Verbrauch. Deswegen sollten wir die vorhandenen Kernkraftwerke länger laufen lassen. Dann sollten wir uns ganz vernünftig überlegen, wo können wir regenerativen Strom und grünen Strom bei uns erzeugen und wo können wir eventuell grünen Strom zukaufen. Ich glaube zum Beispiel solche Projekte wie Desertec, die schon nirgendwo mehr im Munde sind, sind sehr wichtige und sehr gute Ansätze, weil wir erstens damit Entwicklungshilfe betreiben können und zweitens grünen Strom an Stellen produzieren können, wo es auch vernünftig ist. Ich kann Ihnen jetzt nicht irgendwie sagen, wie viele Jahre das dauern wird, aber auf jeden Fall brauchen wir mehr Zeit, weil wir merken es ja, wir kriegen keine Strommasten, also keine Stromnetze gebaut, wir kriegen keine Windparks gebaut, wir kriegen im Kleinen, die Handwerker fehlen uns, es fehlt uns an allem. Und letztendlich muss man dann vielleicht sich mal hinsetzen, was ist realistisch erreichbar und wie können wir sinnvoll CO2 sparen. Darum geht es ja. Es geht ja darum, dass wir CO2 reduzieren wollen.
Ich danke Ihnen.
Ja,
ich danke Ihnen.
Das ist das, was ich...
Ja, und das sind einige Punkte, die Sie ja auch genannt haben, die wir auch in der Runde auf jeden Fall aufgreifen müssen. Denn gerade auch mit Blick auf Atomkraft, die Sie angesprochen hat, da gibt es ja auch aktuell eine Debatte auf europäischer Ebene, welche die spielen könnte und sollte. Atomstrom ist grün, sagt die französische Regierung, will die Kernenergie auch wieder ausbauen. AKW seien klimafreundlich, weil sie kaum CO2 ausstoßen. Andreas Kuhlmann von der Deutschen Energieagentur, in Deutschland ist das vom Tisch?
Erlauben Sie mir, dass ich einen ganz kurzen Sprung zurück mache, weil das, was wir gerade als sehr reflektierten Beitrag von dem Hörer gehört haben und auch was Herr Wollseifer gerade gesagt hat, das zeigt doch ganz ausdrücklich, dass das, was der andere Hörer, Herr Hinrichsen war das, glaube ich, gesagt hat, einfach nicht richtig ist. Also wir müssen mal aufhören mit diesen Pauschalvorwürfen an die Politik, so von wegen, man braucht nur einen starken Willen und die Politik muss besser werden, dann wird das schon. Wir haben ganz reale Probleme, die an verschiedenen Stellen von verschiedenen Akteuren gemanagt werden müssen.
Also es ist eine Gemeinschaftsaufgabe. Die Politik ist gefragt, aber die Gesellschaft eben auch.
Ja, genau. Und an unterschiedlichsten Stellen. Ich meine, gerade die Handwerksverbände machen da sehr viel auch, finde ich ganz toll. Aber jetzt zur Kernenergie. Ja, die Debatte ist wieder da, ne? In Deutschland, in Europa, überall auf der Welt. Ich glaube mal, für Deutschland ist das jetzt erstmal abgeschlossen und das sollten wir auch für Deutschland jetzt nicht so tun, als könnte man die Kraftwerke, die wir jetzt dieses Jahr da oder nächstes Jahr alle noch abschalten wollen, die letzten verbleibenden, noch irgendwie retten. Das sind Prozesse, die sind lange beschlossen, da gab es einen gesellschaftlichen Konsens, das ist jetzt so und da müssen wir jetzt auch durch. Ich finde das auch richtig, ich habe da auch unterschiedliche Positionen immer mal so gehabt, aber nun ist das so und nun müssen wir das klären. Natürlich hat das aber auch Auswirkungen auf die Treibhausgasemissionen bei uns, das ist schon richtig beschrieben, aber das haben wir ja im Bewusstsein dessen damals auch so entschieden und deswegen müssen wir jetzt auch damit umgehen. Wenn andere Länder zu einem anderen Schluss kommen, dann würde ich sagen, okay, eine Bedingung ist, das muss top sicher sein. Absolute Sicherheit ist da unbedingt geboten und zwar auch was Sicherheitspolitik angeht. Das zweite ist, ich würde Ihnen immer sagen, passt auf, dass ihr da nicht zu viel Geld verbrennt. Ich bin nicht sicher, ob das wirklich günstig wird in nächster Zeit. Ich habe da meine Zweifel. Aber wenn andere Länder meinen, sie müssen in diesem Bereich tätig sein, dann will ich denen nicht sagen, dass ich klüger bin als die. Das müssten die dann an der Stelle letztendlich sehen. Also für Deutschland halte ich das jetzt wirklich zu Ende diskutiert. In anderen Ländern, da sollten wir nicht so tun, als wüssten wir alles besser. Das wird man dann sehen, aber mahnende Zurufe und Beratungen dürfen wir denen wohl geben.
Also, wenn in Deutschland der Atomstrom vom Tisch ist, dann bleibt es dabei, was wir eingangs ja auch schon besprochen haben, die Erneuerbaren, die brauchen wir ganz dringend für den Umbau dieses Energiesystems und unseres Systems insgesamt. Herr Dammenheim, unser Hörer, hat es auch angesprochen, dafür brauchen wir eben auch die Handwerker. Und Hans-Peter Wollseifer, der hat es ja auch schon geschildert, das ist ein ganz schwieriges Thema, weil es fehlt an allen Ecken und Enden an Fachkräften. Präsident des Zentralverbands des Deutschen Handwerks. Ich möchte Sie da auch noch mal mit ins Boot holen. Sie haben es schon angedeutet, Sie haben den Eindruck, die Politik sieht das Problem überhaupt nicht, auch gerade wenn es um die Auszubildenden geht. Was muss sich da ändern? Was würden Sie sagen?
Also ich glaube schon, die Politik ist willens, die Klimaziele nicht nur zu definieren, sondern auch zu erreichen. Das glaube ich schon. Das ist wirklich ein legitimer Anspruch, der auch wirklich heute mehr denn je deutlich wird. Aber wir müssen die Sache auch wirklich mal zu Ende denken. Wir müssen wirklich mal überlegen, wer setzt dann auch das alles um? Und wenn es also zu wenig von diesen qualifizierten Fachkräften gibt, die das umsetzen können, dann erreichen wir eben diese Ziele nicht. Dann können wir die Ziele erstmal für ein paar Jahre ad acta legen. Und wenn ich sehe, wir sind also heute schon im deutschen Handwerk in 450.000 Handwerksbetrieben mit fast 2,5 Millionen Beschäftigten in knapp 30 Gewerken hinsichtlich Klimaschutz, Energieeffizienz, Energiegewinnung unterwegs. Und uns fehlen aber in etwa 10% noch im deutschen Handwerk an Beschäftigten, die wir direkt einstellen könnten. Also 250.000 Leute könnten wir sofort einstellen. Und die müssen wir, um da nochmal auf dieses Thema zurückzukommen, selber ausbilden. Und dieses Bewusstsein, dass wir die berufliche Bildung mit der akademischen Bildung gleichstellen, dass wir die Gleichstellung festschreiben, als Gesetz festschreiben, dass wir die finanzielle Förderung gleichstellen, dass wir bessere Angebote an Azubis machen, zum Beispiel Azubi-Tickets im ganzen Bundesgebiet, Azubi-Wohnen. Es gibt ja genügend Studentenwohnheime in Deutschland. Warum nicht Azubi-Wohnen? Und natürlich auch die Entlastung der Betriebe mit Bürokratie und teilweise da, wo es wirklich in Kleinstbetrieben erforderlich ist, auch mit Kosten.
Also einfach attraktiver machen auch. Das entspricht auch einer Haltung, die ein Hörer hat, Philipp Falk, der hat uns geschrieben, der Elektriker seines Hausbaus hat sich darüber beklagt, dass viele zur Automobilindustrie abwandern. Die hochsubventionierte Autoindustrie nimmt die Arbeitskräfte weg, so schreibt er. In der politischen Diskussion wird dagegen vor großem Arbeitsplatzverlust gewarnt, gerade auch im Hinblick auf eben die relevante Zielgruppe. Es besteht in der Arbeitnehmerschaft eine Haltung, dass ihre Existenz gefährdet wäre. Fachkräftemangel entsteht durch ein eklatantes Missverhältnis des Marktes und vor allem auch der Lobby. Ingbert Liebing, da möchte ich Sie nochmal ansprechen. Sie sind der Hauptgeschäftsführer des Verbands Kommunaler Unternehmen. Ist das eine Erfahrung Ihrer Betriebe, dass man möglicherweise ja noch ausbildet auch, aber das dann abgeworben wird?
Ja, das gibt es auch. Die Problemschilderung kann ich aus Sicht der kommunalen Unternehmen ausdrücklich nur bestätigen. Auch die kommunalen Unternehmen leiden unter diesem Fachkräftemangel. Und hier brauchen wir gemeinsame Anstrengungen der kommunalen Wirtschaft wie der privaten Wirtschaft, um den Stellenwert dieser Branche für die große Zukunftsaufgabe Klimaneutralität auch im Bewusstsein zu verankern, aber eben auch die entsprechenden politischen Rahmenbedingungen, die Punkte, die Herr Wollseifer eben genannt hat, kann ich aus meiner Sicht ausdrücklich nur unterstützen.
Und ein Hörer hat uns geschrieben aus Weil am Rhein, der auch nochmal in diese Richtung geschrieben hat, in der europäischen Gesellschaft. So meint er, zählt seines Wissens Angebot und Nachfrage. Warum sollte jemand im Handwerk für einen Hungerlohn im Netto-Niedriglohnland Deutschland arbeiten wollen? Hans-Peter Wollseifer, als Handwerker und auch Handwerksunternehmer, sind die Löhne so schlecht?
Ach, das ist ein Klischee, was man endlich mal aufbrechen muss. Im Handwerk wird teilweise sehr gut verdient. Bei den Azubi-Löhnen ist es so, dass wir also Bereiche haben, wie zum Beispiel Hochbau, Tiefbau, Straßenbau, Gerüstbau, wo wir die allerhöchsten Azubi-Ausbildungsvergütungen zahlen. Fast 1400 bis 1500 Euro im dritten Lehrjahr. Das ist mehr als alle anderen Bereiche der Wirtschaft zahlen. Aber trotzdem kämpfen wir mit den Ausbildungszahlen, auch in diesen Bereichen. Und es ist ja so. Also
aber es gibt die Peaks nach oben und nach unten, sicherlich
auch. Es gibt auch die Skala nach unten. Aber es ist, glaube ich, wie in allen Bereichen. Gute Leute werden also auch eine gute Karriere haben und auch gutes Geld verdienen können. Man kann bei uns natürlich Facharbeiter werden und in den verschiedensten Bereichen sich qualifizieren und auch wirklich auskömmlich verdienen. Man kann den Meister machen, dann verdient man noch wesentlich mehr. Man kann mit sehr jungen Jahren schon ein Unternehmen gründen. Ich war mit 21 schon selbstständig. Und man kann dabei auch sehr erfolgreich sein, auch wirtschaftlich sehr erfolgreich sein. Es kommt natürlich auch auf jeden anderen an, auf jeden Einzelnen an. Aber die Möglichkeiten, die gibt es en masse auch bei uns im Handwerk. Aber ich möchte vielleicht noch etwas sagen zum Abwerben der Azubis. Mhm. Es ist also wirklich so, dass wir im Handwerk unsere Handwerksunternehmer, für die ist Ausbildung wirklich Herzblut und die wollen ausbilden. Trotzdem fehlen uns jedes Jahr um die 20.000 Auszubildende. Aber die wir dann haben, werden teilweise abgeworben. Wir bilden aus für zum Beispiel die Bundeswehr. Die hatte in den letzten Jahren eine Kampagne, um gute Facharbeiter, Handwerker abzuwerben, für das technische Hilfswerk, für die Industrie. Und es gibt Industrien, die uns die Mitarbeiter abwerben, zunächst einmal mit höheren Löhnen. Die Mitarbeiter, die nehmen wir jetzt gerne über Arbeitsmarkttransformation wieder zurück, weil sie nicht mehr beschäftigt werden können in diesen Industrien. Ich könnte sie Ihnen nennen, möchte das aber nicht. Und das ist auch nicht der richtige Weg. Da müssen wir uns mal Gedanken drüber machen.
Ja, und wir machen auch kein Branchenbashing, aber das Nein. Problem existiert. Und Sie sagen, es gibt krisensicherere Jobs, zum Beispiel etwa im Umbau der Energiewirtschaft hier bei uns. Wenn wir auf das Problem nochmal schauen, wenn sich nichts ändert, ist die Energiewende Ihrer Meinung nach zu schaffen, Klimaneutralität zu erreichen in den nächsten Jahrzehnten?
Um diese Klimaneutralität bis 2045 zu erreichen, brauchen wir mehr Fachkräfte. Wenn wir diese Fachkräfte nicht haben, nicht ausbilden, wenn wir nicht ganz schnell eine Bildungsumkehr bekommen und das Ruder jetzt herumreißen, wir haben jetzt noch die Möglichkeit, dann werden wir diese Ziele nicht erreichen.
Hans-Peter Wollseifer, ich muss Sie an dieser Stelle verabschieden. Sie haben nicht ganz so viel Zeit, aber danke Ihnen. Ihr Appell ist sicherlich angekommen. Präsident des Zentralverbands des Deutschen Handwerks und Präsident der Handwerkskammer zu Köln. Danke Ihnen erstmal für die Ausführungen hier und die eindrücklichen Schilderungen, was das Problem Fachkräftemangel angeht. Ingbert Liebing, Sie haben es schon gesagt, Sie kennen das aus... Dank. Bitte, schönen Tag noch. Ja. Sie kennen das Problem auch noch als Hauptgeschäftsführer des Verbands kommunaler Unternehmen. Das existiert auch in Ihren Unternehmen. Die Abwerbung haben wir angesprochen. Herr Wollseifer hat es ja auch gerade gesagt, ohne dass wir da ein bisschen anziehen und dass wir mehr Fachkräfte auch finden, ausbilden, wird das Ziel 2045 nur schwer zu erreichen sein. Ist das auch Ihr Szenario oder Ihre Prognose?
Das ist richtig. Wenn wir weitermachen wie bisher, werden wir die Ziele nicht erreichen. Wir brauchen ganz viele Stellschrauben nachjustiert und das ist ein komplexes System. Personalmangel ist ein Thema, aber über andere Punkte haben wir ja auch schon gesprochen.
Und es gibt noch einige, die wir noch ansprechen werden. Auch.
So, und es gibt noch ganz viel mehr und ich würde auch gerne über Wärme nochmal sprechen.
Steht auf meinem Spickzettel hier.
Viel zu viel über Strom. Nicht viel zu viel, das ist auch eine große Baustelle, aber der Wärmesektor hat noch einen größeren Nachholbedarf als der Stromsektor. Und auch das geht alles nur mit Personal, mit mehr Personal als bisher.
Die Wärme können wir haben noch 2,5 Minuten Zeit, können wir gerade an dieser Stelle dann auch durchaus mal aufgreifen. Das ist etwas, was die kommunalen Unternehmen ja auch leisten. Sie versorgen mit Wärme, Fernwärme und auch da muss umgebaut werden, richtig?
So ist es. Die jetzige Wärmeversorgung in Deutschland ist schon sehr unterschiedlich. Wir haben manche Bereiche, wo Fernwärme sehr stark ausgebaut ist. In anderen Bereichen gibt es noch viele Öleinzelanlagen, die jetzt ausgetauscht werden müssen. Da gibt es entsprechende Förderprogramme. Wir haben Bereiche, wo die Gasnetze sehr gut ausgebaut sind. Wir haben aber auch unterschiedliche Potenziale, wie wir Öl ersetzen können, wie wir Gas perspektivisch ersetzen können. Manches wird elektrisch gehen, aber nicht alles. Und da kann eben Geothermie eine Lösung sein. Da kann aber eben auch können klimaneutrale Gase eine Möglichkeit sein. Da kann Wasserstoff eine Möglichkeit sein. Das sollte nach den Potenzialen vor Ort entschieden werden. Und da setzen wir auf das Instrument der kommunalen Wärmeplanung, um je nach örtlichen Bedingungen den besten Weg zu finden, wie Klimaneutralität auch in der Wärme im Gebäudesektor umgesetzt werden kann.
Aber alleine schon die Auflistung der vielen Punkte, die Sie da genannt haben, auch die Gasnetze, das ist ja immer noch fossiler Weg in der Wärmeversorgung, da wird ja auch umgedacht. Da ist also noch viel zu tun. Wir sprechen da auch gleich noch weiter über die Frage Klimaneutralität als Ziel, wirklich umsetzbar in Wirtschaft und Gesellschaft. Stichwort Wasserstoff haben Sie gerade auch genannt, werden wir aufgreifen nach den Nachrichten. Sie können sich noch beteiligen. 00800 4464 4464 lautet die kostenfreie Telefonnummer, die Sie wählen müssen, wenn Sie in die Sendung gestellt werden möchten. Und wenn Sie in die E-Mail Ihre Rückrufnummer schreiben, dann können wir Sie auch zustellen und erreichen. Wir hören uns wieder nach den Nachrichten. Bis gleich. Mit Petra Ensminger am Mikrofon und wir diskutieren weiter über politische Vorgaben und Alltagsrealitäten, verschließen Politikerinnen und Politiker hin und wieder auch die Augen, wenn es um die harten Realitäten geht. Die Widerstände zum Beispiel, die die Planer auf kommunaler Ebene erleben, wenn es um Windräder oder den Stromtrassenbau geht. Und wir haben ganz spannende Nachrichten ja gerade auch gehört, nämlich Einzelheiten zum Koalitionsvertrag. Bis 2030 Wind- und Sonnenenergie auf 80% des Stromanteils, tatsächlich bis 2030 die Kohle vom Netz. Wenn es denn so kommt, heute Nachmittag wissen wir es dann ganz sicher. Das können wir sicher hier auch noch diskutieren. Wenn Sie sich beteiligen mögen, Ideen haben, dann rufen Sie uns an. 00800 446 4464 lautet die kostenfreie Telefonnummer, die ich noch einmal nenne. 00800 446 4464. Ja, und wir schauen gleich auch nochmal auf den Stoff, der in mancher Debatte um die Energiewende wie ein Heilsbringer regelrecht gepriesen wird, den Wasserstoff nämlich. Da haben uns auch zwei Hörer zugeschrieben. Wenn Wasserstoff zur Hauptenergiequelle werden sollte, hat der ausgestoßene Wasserdampf Auswirkungen auf die zu erwartenden Regenmengen, ist eine Frage, die Thomas Kruse uns hier in die Runde gegeben hat. Keine Windräder, mehr Wasserstoff, das ist eine Idee, die uns ein Hörer, Herr Beckmann, mit reingegeben hat aus Neuss. 30.000 Windräder gibt es in Deutschland, 70.000 weitere wären nötig, um auf die planmäßig gewünschten 2.000 Kilowattstunden zu kommen, würde aber die Umwelt verschandeln, also für ihn kein keine Alternative. Brennermotoren könnten auf Wasserstoff umgebaut werden. 60% des weltweiten Verkehrs sind Vierräder. Unglaubliche Energieeinsparungen wären da möglich. Das also die Beiträge unserer Hörer. Wir haben einen weiteren Gast in unserer Runde. Zugeschaltet ist uns Dr. Falko Ückert. Er ist Wissenschaftler am Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung. Schwerpunkt auch die Möglichkeiten des Wasserstoffs in der Energiewende. Guten Morgen.
Schönen guten Morgen.
Grüner Wasserstoff soll helfen in der Stahl- und Chemiebranche, aber auch im Flug- und Schiffsverkehr jährlich Millionen Tonnen CO2 einzusparen. Die Bundesregierung investiert da ja bereits Milliarden Euro in Forschungs- und Förderprogramme. Zu Recht?
Ja, absolut. Also Wasserstoff ist ein notwendiger Bestandteil der Energiewende. Der ist unverzichtbar, unabdingbar. Aber er kommt auch mit Herausforderungen. Aber wichtig ist, dass wir jetzt diese Option mit Nachdruck entwickeln. Vor allen Dingen den Markthochlauf der Elektrolyse, also der Kerntechnologie, um dann grünen Wasserstoff herzustellen.
Was heißt das konkret? Also gerade den letzten Satz müssen Sie noch mal ein bisschen erklären, glaube ich.
Ja, gerne. Also die langfristige Vision ist vor allen Dingen grünen Wasserstoff zu haben. Und grüner Wasserstoff,
also der Wasserstoff aus erneuerbaren Energien, ne?
Ist der aus erneuerbaren Energien, genau. Und das ist wichtig, das eben lassen Sie auch vor, dass Wasserstoff die Hauptenergiequelle wird. Und es ist wichtig zu verstehen, Wasserstoff selbst ist keine Energiequelle. Das ist ein Energieträger, ein Sekundärenergieträger. Der sehr flexibel ist und viele Vorteile hat, aber wichtig ist, der wird jetzt nur so bedeutsam, weil erneuerbarer Strom so günstig geworden ist, dass wir jetzt uns vorstellen können, diesen erneuerbaren Strom mithilfe der Elektrolyse in Wasserstoff umzuwandeln und diesen grünen Wasserstoff dann in einigen Anwendungen, vor allen Dingen da, wo wir keine Alternativen haben, zu verwenden.
Und da muss man vielleicht dazu sagen, die Herstellung des Wasserstoffs ist nicht so wirklich effizient.
Ja, das stimmt. Also 70% Effizienz haben da so aktuell die besten Anlagen, wenn man nur die Elektrolyse anschaut. Aber allein, wenn man dann den Transport anschaut, wenn man es verflüssigen will und über lange Strecken transportieren will, geht allein schon bei der Verflüssigung und Regasifizierung 20-30% des Energieinhalts verloren. Und wenn man dann noch synthetische Kraftstoffe herstellt und diese dann zum Beispiel in einem Verbrennungsmotor verbrennt, dann verliert man so viel, dass die Gesamteffizienz 5-mal kleiner ist, also im Eingang 5-mal mehr erneuerbarer Strom hineingesteckt werden muss, als zum Beispiel bei einer direkt elektrischen Alternative, also einem batteriebetriebenen Auto.
Und Sie haben gesagt, Wasserstoff ist vor allen Dingen, wenn er als grüner Wasserstoff genutzt werden soll, eine langfristige Option. Wir haben hier in der Sendung auch schon darüber gesprochen, die Energiewende, die muss auf die erneuerbaren Energien setzen, aber da gibt es relativ schwere Stolpersteine, die einen raschen Umbau auch ermöglichen. Hat die Politik also gerade etwas überzogene Erwartungen, was den Wasserstoff angeht, wenn wir auch auf die mittelfristigen und kurzfristigen Perspektiven schauen?
Ich würde sagen, wir befinden uns gerade in einer Phase der Konsolidierung. Also Wasserstoff hat viel Aufmerksamkeit bekommen in den letzten Jahren, auch zu Recht. Aber in Teilen wurde er dann doch überschätzt. Sie haben es selbst gesagt, wir müssen aufpassen, dass er nicht zur Projektionsfläche wird. Als Heilsbringer für all die Herausforderungen, die wir zum Beispiel beim EE-Ausbau haben oder bei der Elektrifizierung, bei der direkten Elektrifizierung, auch der Gebäudewärme. Denn das kann er wahrscheinlich nicht. Also da gibt es noch viel Unsicherheit. Es ist wichtig zu verstehen, dass wir mit dem, vor allen Dingen mit dem grünen Wasserstoff noch ganz am Anfang stehen. Heute wird Wasserstoff praktisch noch nicht energetisch verwendet. Also in einigen Industrieprozessen, bei der Ammoniakproduktion zum Beispiel, hat man den, da stellt man den aus fossilem Erdgas her, aber wirklich lokal. Was wir jetzt versuchen mit dem grünen Wasserstoff, ist etwas, was noch nie versucht wurde. Wir versuchen gleichzeitig, ein Angebot von grünem Wasserstoff, die Elektrolyse zu schaffen, dann natürlich den EE-Ausbau, der da dran hängt und gleichzeitig auch die Nachfrage umzustellen auf Wasserstoffanwendung und die Infrastruktur dazwischen. Und das ist eine Mammutaufgabe, sodass bis 2030 zum Beispiel alle AnalystInnen sich einig sind, dass die Mengen, die dann zur Verfügung stehen, sehr klein sein werden.
Ich will es nochmal ganz kurz sagen, weil Sie die Abkürzung jetzt mehrfach benutzt haben, EE-Ausbau, also den Ausbau der erneuerbaren Energien. Und wenn man das so hört, was Sie gerade gesagt haben, wie komplex das Ganze jetzt ist, also weil es ja ein Komplettumbau ist, weil es in allen Facetten einen Umbau bedeutet, ist es auch sehr spannend, bis wann wir das tatsächlich realisieren können. 2030, sagen Sie, ist eher schwierig. Ein Hörer ist in der Leitung, Peter Bethke aus Eutin, hat uns angerufen, die 00800 4464464 gewählt. Und ich habe die Information aus der Regie, dass es Ihnen auch um den Wasserstoff geht. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Was ist Ihre Frage oder Ihre Erfahrung, die Sie einbringen möchten?
Erfahrung habe ich mit einem jetzt 40 Jahre alten vorfabrizierten Holzleichtbau. Ich wusste damals, als ich das bestellte und habe errichten lassen, übrigens Festpreis in Errichtung innerhalb von 5 Wochen, völlig fertig, bezugsfertig. Ich wusste, was mich erwartet. Ich hatte ein Musterhaus gesehen. Das ist bei Stein auf Steinbauten nicht der Fall. Da werden die Preise überzogen und Sie wissen nachher nicht, was Sie eigentlich bekommen haben. Aber mal davon abgesehen, ich war also hellauf begeistert, dass Professor Schellenhuber sich in letzter Zeit mit der Gründung eines Think Tanks aus hochrangigen Leuten Bauhaus der Erde hervorgetan hat. Er fordert, dass wir zu der alten, guten, bewährten Holzleichtbauweise zurückkehren, die ja jahrhundertelang in Mitteleuropa üblich war und die ersetzt wurde durch Stein auf Steinbauten, weil es damals vorgekommen ist, dass ganze Städte abgebrannt sind. Man hatte nämlich noch keine zentrale Wasserversorgung und keinen Hydranten und keine moderne Feuerwehr. Ich höre, wenn man von Holzbauweise gegenüber Bauleuten spricht im Bauamt oder hier in der Kreisverwaltung, oh, die Feuergefahr, das ist alles überholter Käse. Es gibt inzwischen genug Erfahrung mit zum Beispiel mit Riegelplatten versorgten Hochhäusern. In Berlin stehen ein paar Wohnbauten, 28 Meter hoch, 7 Etagen, holzleichtbauweise, nicht teurer als andere Bauten, die Zwischendecken hervorragend isoliert. Es gibt da keine Probleme. Ich träume davon, dass die Bauämter in Zukunft sagen, in diesem Neubaugebiet darf kein Beton und kaum noch gebrannter Kalksandstein und keine Ziegel benutzt werden.
Es geht Ihnen also darum,
schön erneuerbare Baumaterialien. Das würde 10% der Gesamt-CO2-Emissionen Deutschlands einsparen.
Ein wichtiger Punkt, den Sie da einbringen, nämlich die Frage, inwieweit eben auch Gebäude wichtig sind, wenn wir über die Energiewende sprechen, wenn wir über die Klimaschutzziele sprechen. Herr Bethke, ich danke Ihnen erstmal nach Eutin, dass Sie Ihre Erfahrung und auch das mit Ihrem Holzleichtbau geschildert haben. Andreas Kuhlmann von der Deutschen Energieagentur. Gebäudesanierung ist ein großes Thema, Energieeffizienz ist ein großes Thema, die Frage auch der Zustände unserer Gebäude in Deutschland. Welche Rolle spielt das, wenn wir auf die Energiewende blicken?
Das ist so fürchterlich in dieser Sendung, weil wir so viele Themen immer so kurz ansprechen. Ich muss 2, 3 Sätze zum Wasserstoff sagen, bitte erlauben Sie
mir das. Da kommen wir gleich nochmal zurück. Ich würde ganz gerne erstmal auf den Hörer eingehen und dann sprechen wir auch nochmal über den Wasserstoff, denn der ist ja auch eine wichtige Nummer.
Ja, ja, genau. Also ich bin auch in dem Beirat dieses Bauhaus der Erde, das der Herr Schellenhuber da auf den Weg gebracht hat, finde ich eine ganz spannende und wichtige Sache. Völlig klar,
der im Klimaschutz schon ganz lange unterwegs ist.
Ganz genau. Völlig klar ist, dass wir über die Art und Weise, wie wir Gebäude bauen, nachdenken müssen. Da brauchen wir viel mehr neue Gedanken über andere Baustoffe, die weniger CO2-Fußabdruck haben. Das ist total wichtig. Wir müssen auch besser über die Recyclingmöglichkeiten von Gebäuden reden, die wir dann wieder abreißen. Da ist auch viel unterwegs, leider auch ein bisschen langsam. Aber das wird total wichtig sein. Es wird in Zukunft nicht mehr nur wichtig sein, wie viel ein Gebäude an Energie im Betrieb sozusagen verbraucht, denn das wird ja Gott sei Dank immer weniger, sondern auch, wie viel Energie wir brauchen, um ein Gebäude zu erstellen.
Und in Deutschland ist es ja fast noch ein kleines Problem, aber es werden ja überall
Stichwort
auf der
Beton
Welt noch...
eben auch, das, was
genau,
der gerade angesprochen
genau,
hat. Ne?
Genau,
sehr energieaufwendig.
Auch da gibt es alternative Ideen, wie man Beton herstellen kann. Also es gibt viele, viele, viele kleine Ideen und die Frage ist, welche davon können wir schnell skalieren, um da irgendwie besser zu werden? Also das Skalieren von innovativen Ideen ist sicherlich ein Kernbestandteil von Energiewende und Klimaschutz und eben auch im Gebäudebereich.
Und kurz nochmal Ingbert Liebing, bevor wir zum Wasserstoff zurückkommen, Hauptgeschäftsführer des Verbands Kommunaler Unternehmen, die ja auch angesprochen sind eigentlich, wenn es genau um dieses Thema geht. Inwiefern?
Es sind ja vor allem auch die Stadtwerke, die die Gebäude mit Wärme versorgen. Mhm. Und unser Ansatz ist, dass wir nicht mehr nur auf jedes einzelne Gebäude gucken. Lange stand immer die Diskussion im Vordergrund, energetische Sanierung jedes einzelnen Gebäudes. Wenn wir uns Quartiere anschauen und die Energieversorgung ganzer Quartiere und den Energieträger dann wechseln, dann kann dies sehr viel effizienter sein. Vor allem, wenn wir auch die Infrastruktur nutzen, die wir jetzt schon haben. Es ist völlig klar, dass das Erdgas keine Zukunft hat. Das muss ersetzt werden. Aber die Leitung, die Erdgasleitung, die können wir auch für klimaneutrale Gase, auch für Wasserstoff mit nutzen. Nicht überall 1:1, aber jedenfalls als eine Option sollten wir sie mit einbeziehen.
Und da haben Sie auch den Wasserstoff angesprochen, auch bei den kommunalen Unternehmern. Also durchaus etwas, worauf geschielt wird, worauf Hoffnung gesetzt wird?
Ja, als eine Option. Es kann nicht die eine Lösung für die Wärmeversorgung geben, die von Berlin aus über die ganze Republik gezogen wird. Nach dem Motto, wir machen das jetzt alles nur noch mit Wärmepumpen. Sondern die Verhältnisse vor Ort sind unterschiedlich. One size fits all passt hier nicht, sondern wir brauchen örtlich angepasste Lösungen. Und dafür gibt es die Kompetenz vor Ort. Die Stadtwerke wollen das umsetzen und diese Möglichkeiten muss man Ihnen jetzt auch bieten.
Und da sprechen Sie auch etwas an, was auch ein Hörer angemerkt hat, Herr Georg, der uns angerufen hat und nochmal darauf hingewiesen hat, dass Biogasanlagen ja durchaus auch eine Rolle spielen. Aber das ist so, wie Sie gesagt haben, es gibt viele Steine, die wir greifen müssen und zusammensetzen müssen, damit wir diesen Umbau tatsächlich vollziehen können, wirksam Mittel finden. Und Andreas Kuhlmann, ich habe Sie eben unterbrochen, als Sie auch nochmal zum Wasserstoff sich äußern wollten, der welche Rolle Ihrer Meinung nach in der künftigen Energieversorgung spielen kann.
Ja, also ich will auf beide Kollegen hier zu kurz zurückkommen da. Ich sehe das ganz genauso wie der Herr Liebing und da sind sich auch alle Experten einig. Nur ein paar Theoretiker, die haben da Zweifel, aber alle Experten, also diejenigen, die in der Praxis vor Ort unterwegs sind, die sehen das, glaube ich, genauso wie der Herr Liebing. Ich fand das super, wie der Herr Ückert im Grunde die Situation zum Wasserstoff dargestellt hat. Das war wirklich sehr gut beschreibend. Nur am Ende bin ich anderer Meinung. Mhm. Als es dann hieß, ja 2030 wird es irgendwie ganz wenig und ganz schwierig und so sein, auch in anderen Bereichen wird es ganz schwierig sein. Also wenn wir die Chemieprozesse auf Elektrifizierung umstellen, das ist auch alles komplett neu. Und wir sehen aktuell einen gigantischen Boom an Wasserstoff-Roadmaps, an geplanten Projekten. Klar, das wird noch brauchen, um sich aufzubauen. Aber meine Vermutung ist, dass das deutlich mehr wird, als wir heute denken und ist auch dringend erforderlich, nicht nur für Deutschland und Europa, sondern für viele andere Regionen der Welt. Vor 5 Jahren hat noch niemand so richtig über Wasserstoff als wichtige Säule beim Klimaschutz gesprochen. Heute gibt es in über 50 Ländern Roadmaps, es gibt gigantische Projektpipelines, alles noch ganz, ganz am Anfang, völlig klar. Aber das ist für mich auch ein Zeichen dafür, dass wir vielleicht doch alle paar Jahre auch immer irgendwie neue Ideen und Vorstellungen und Konzepte haben, die uns helfen, ein paar Defizite, die wir heute ja schon so intensiv besprochen haben, zu überwinden. Und Wasserstoff gehört für mich da eindeutig dazu.
Dr. Falko Ückert, Sie sind direkt angesprochen worden, deswegen gebe ich Ihnen auch das Wort als Energieforscher.
Denken wir mal 20 Jahre zurück. Welche Diskussionen haben...
Achso, das ist jetzt nicht Herr Ückert.
Achso, tschüss.
Genau, ich wollte... Herr Ückert war direkt angesprochen, vielleicht kann er erstmal erwidern.
Mhm. Ich will im Wesentlichen zeigen, dass die Herausforderungen nicht unterschätzt werden sollten. Ich sehe auch die Dynamik der Projektpipeline und ich Ich sage ja auch, und das ist jetzt eine Schlussfolgerung, alles andere war ja eher eine Beschreibung, wir müssen die politischen Rahmenbedingungen schaffen und um dieses Wasserstoffangebot wirklich mit allergrößtem Nachdruck zu entwickeln. Da gibt es eine ganze Reihe von richtigen Instrumenten, die gerade implementiert werden. Und das muss eben nachverfolgt werden und auch die Instrumente müssen skaliert werden.
Geben Sie uns zum Beispiel, was wären Rahmenbedingungen, die Sie bräuchten, damit Sie da schneller vorankommen?
Das Wichtige ist, heute ist der Wasserstoff teuer. Also nahezu keine Wasserstoffanwendung ist heute wettbewerbsfähig. Die notwendigen CO2-Preise, die es bräuchte, um mit fossilen wettbewerbsfähig zu sein, sind so in der Größenordnung von 500 Euro die Tonne CO2. Der aktuelle CO2-Preis ist bei 70. Das heißt, wir müssen eine gesicherte Nachfrage schaffen. Wir müssen einen Business Case schaffen, um die Investitionen zu sichern. Und da gibt es ein paar Ansätze. Zum Beispiel Klimaschutzverträge für die Industrie. Wo die Differenzkosten, diese Wettbewerbslücke direkt adressiert wird und letztlich gefördert wird. Das kann man unterschiedlich finanzieren, aber da schafft man eine gesicherte Nachfrage, die dann langfristige Lieferverträge und den Aufbau einer Elektrolyse erlaubt. Das ist so ein Baustein. Da gibt es aber eine ganze Reihe von anderen Instrumenten noch.
Aber wir haben in dieser Sendung ja auch schon gemerkt, das Paket, was der neuen Regierung damit auf den Weg gegeben wird, das ist ordentlich groß. Die Grünen pochen ja jetzt auch auf ein Vetorecht bei jedem Gesetz, wenn es nicht den Klimaschutzanforderungen genügt. Ob das kommen wird, wissen wir auch erst heute Nachmittag. Welche Erwartungen, Herr Ueckert, haben Sie denn an die Politik, an die neue Regierung?
Naja, also wir haben eine Reihe von Dingen, die unabdingbar sind, wie Herr Kuhlmann am Anfang gesagt hat. Und dazu gehört der erneuerbaren Ausbau, dazu gehört die Entwicklung des Angebots vom Wasserstoff und die Umstellung der vor allen Dingen der Sektoren, wo wir den Wasserstoff vor allen Dingen brauchen, hin zu Wasserstoff. Das heißt, da brauchen wir komplementäre Maßnahmen. Wir brauchen einerseits einen stark steigenden CO2-Preis. Mittelfristig wollen wir all diese Technologien und die Komplexität einbetten in ein CO2-Preisungssystem. Da müssen aber die Preise ausreichend hoch und verlässlich sein. Und dann brauchen wir komplementäre Maßnahmen, um heute wirklich diese Technologien anzuschieben. Und dazu gehört auch Anschubfinanzierung.
Also Geld in die Hand nehmen. Ingbert Liebing, ich hatte Sie eben unterbrochen. Sie wollten zum Thema Wasserstoff auch noch was sagen.
Ich wollte erinnern, welche Diskussion wir vor 20 Jahren mit Blick auf die Erneuerbaren geführt haben. Da ging es darum, ob mit Windkraft vielleicht 10% der Stromversorgung bedient werden könnten. Es gab viele Experten, die meinten, viel mehr sei da gar nicht möglich. Heute haben wir die Hälfte der Stromerzeugung aus Erneuerbaren. Da hat sich eine ganz andere Entwicklung breit gemacht. Und wenn wir über die Preise sprechen, denken wir auch zurück, zu welchen Einspeisevergütungen Photovoltaik angefangen hat. Über 50 Cent die Kilowattstunde, heute zum Zehntel davon. Also es gibt dynamische Prozesse. Aber völlig richtig, beim Wasserstoff brauchen wir auch einen Markt, eine Nachfrage. Wenn man diese Nachfrage von vornherein ausbremst und sagt, nein, Wasserstoff darf nicht in der Wärme eingesetzt werden, dann entsteht diese Nachfrage natürlich auch nicht. Also man muss auch Nachfrage zulassen, ganz bewusst zulassen, dann entsteht auch ein Markt dafür. Viele Stadtwerke sind inzwischen unterwegs mit Projekten, Wasserstoff in die Gasnetze beizumischen. Das führt automatisch schon zu einer CO2-Reduktion ganz schnell wirksam und das kann eben auch hochskaliert werden. Auch dafür gibt es entsprechende Projekte. Es gibt auch viele Projekte von dezentraler Erzeugung, zum Beispiel Wasserstoffgewinnung bei der Müllverbrennung, die wir noch brauchen. Und der Wasserstoff wird vor Ort dann für die Müllfahrzeuge wieder eingesetzt. Das sind lokale, regionale Wertschöpfungskreisläufe, die eben auch Sinn geben.
Also viele Stellschrauben, die wir alle auch ziehen müssen, damit die ehrgeizigen Ziele auch umgesetzt werden können. Ich spreche Sie da auch nochmal als Hauptgeschäftsführer des Verbands Kommunaler Unternehmen auf das an, was wir gerade in den Nachrichten gehört haben, dass ein Ziel sei, der neuen, potenziell neuen Regierung bis 2030 die Energie aus Wind und Sonne zusammenzubekommen. Was glauben Sie, wird es Ihren Unternehmen da Angst und Bange, wenn die das hören?
Naja, die Stadtwerke sind schon bereit, ja diese Ziele alle umzusetzen. Auch in der Vergangenheit. Aber das Hauptproblem war, gebt nicht nur Ziele vor, sondern gebt auch die Instrumente und Maßnahmen mit. Und wenn jetzt der Koalitionsvertrag heute Nachmittag, wenn er veröffentlicht wird, nochmal neue, schärfere Ziele setzt, dann mag das in Ordnung sein, aber dann ist unsere Erwartungshaltung, dann müssen auch die ganz konkreten Möglichkeiten, diese Ziele zu erreichen, umgesetzt werden. Dann brauchen wir eben schnellere Genehmigungsverfahren. Dann müssen die Konflikte anders aufgelöst werden als bisher. Dann kann das nicht 10 Jahre für einen einzelnen Windpark brauchen. Und dann brauchen wir auch wirklich den bewussten Hochlauf der Wasserstoffwirtschaft, um ihn in anderen Bereichen mit einzusetzen, wenn eben Gas noch früher vom Netz gehen soll. Also es gehört zusammen. Wir dürfen nicht nur über den Ausstieg reden und die Ziele für den Ausstieg definieren, sondern wir müssen uns viel stärker konzentrieren auf den Umbau des Gesamtsystems und auf die Schaffung der neuen Welt.
Und Sie haben es ja in dieser Sendung auch schon gesagt, ganz wichtig für die kommunalen Unternehmen ist dabei auch, dass es eben verbindliche Rahmenbedingungen gibt, auf die sie sich berufen können in der Planung, dass es Planungssicherheiten gibt und dass man dann eben nicht immer die einzelnen Konflikte bis ins Letzte ausfeiten muss vor Ort. Wenn ich Sie auch nochmal mit Blick auf die Uhr, wir haben noch 3 Minuten, kurz anspreche auf das, was Sie sich erwarten von einer neuen Regierung. Was wäre das?
Den letzten Punkt greife ich gerne noch einmal auf. Längerfristige, verlässliche Rahmenbedingungen. Wir haben es erlebt, dass vor 15 Jahren im Zusammenhang mit dem Ausstieg aus der Kernenergie neue Kohlekraftwerke politisch gewollt waren, die jetzt vor dem Ende ihrer Wirtschaftlichkeit abgeschaltet werden sollen. Das sind keine verlässlichen Rahmenbedingungen. Wir brauchen bei diesen Investitionen, um die es hier geht, in die Anlagen für die Erzeugung von erneuerbarem Strom, aber auch für die gesamte Infrastruktur, die dazugehört, wirklich längerfristige, verlässliche Rahmenbedingungen. Und das heißt eben, 10, 20, 30 Jahre lang muss das dann auch stabil sein. Dafür brauchen wir einen breiteren gesellschaftlichen und politischen Konsens. Auch das wäre gut, wenn wir den in der Zukunft erreichen könnten.
Das ist ein gutes Stichwort, was auch ein Hörer uns geschrieben hat, Herr Schuster. Wir sollten uns nicht mehr Zeit lassen. Wir haben sehr viel weniger Zeit, als auch hier bei uns in der Sendung suggeriert wurde. Momentan fixiert sich da alles auf die Wirtschaft, so schreibt er. In seinen Augen muss auch die Gesellschaft sich schneller ändern. Es ist ein Umbau, das haben wir hier auch schon gehört, mehrfach, der sehr tiefgreifend und sehr weitgreifend ist. Und sicherlich einige Hürden sind da noch zu beseitigen und Stolpersteine. Andreas Kuhlmann, auch mit Blick auf das, was wir heute Nachmittag hören werden. Was möchten Sie gerne hören? Was wäre Balsam für Ihre Ohren als Chef der DENA, der Deutschen Energieagentur?
Naja, also erstmal eine Einigung ist schon mal eine gute Sache, damit es losgehen kann. Ein bisschen raus aus dem Klein-Klein, mehr marktlicher Rahmen und Perspektive. Und dann mit frischem Teamgeist dran an die Sache. Und da helfen wir gerne mit.
Da helfen Sie gerne mit. Und wir kommen langsam zum Ende unserer Sendung. Falko Ueckert, vielleicht Ihnen noch das Schlusswort als Energieforscher. Sind Sie zuversichtlich, wenn Sie in die nächsten 5 Jahre gucken? Politisch gesehen?
Ich würde die Frage gerne in 24 Stunden beantworten. Aber
wir haben nur noch 10 Sekunden.
Im Grunde schon, ja. Wenn wir die unabdingbaren Dinge jetzt mit Nachdruck verfolgen, dann ja.
Ich danke Ihnen allen, dass Sie mitgemacht haben hier bei uns in der Agenda. Wir haben gesprochen über die Frage, wirklich umsetzbar in Wirtschaft und Gesellschaft, die Klimaneutralität als Ziel. Ich bedanke auch und mich auch bei unseren Hörerinnen und Hörern fürs Zu- und Hinhören und wünsche Ihnen allen noch einen angenehmen Mittwochnachmittag.